NDR Info.
Zeitzeichen.
Im Jahr 1284 stirbt der türkische Schelm Nasreddin Hoca.
Eines Tages ging Nasreddin Hoca ins Badehaus. Er war schlecht angezogen und entsprechend behandelten ihn die Bademeister. Sie gaben ihm ein winziges Stück Seife und ein zerschlissenes Badetuch. Als er fertig war, gab der Hoca jedem der Bademeister eine Goldmünze als Trinkgeld. Mit großen Augen schauten sie ihm nach. Eine Woche später kam Hoca wieder ins Bad. Die Bademeister verbeugten sich, als sei er der Padischah persönlich. Sie massierten, wuschen, parfümierten ihn mit allergrößter Ehrerbietung. Als er ging, gab Nasreddin jedem eine Kupfermünze. Enttäuscht rissen sie die Mäuler auf. Hoca sagte, diese Kupfermünzen waren für das letzte Mal, die Goldmünzen für diesmal.
Nasreddin Hoca, der türkische Schelm, witzig, provokant, manchmal derb, drastisch. Ein religiöser Lehrer, wie sein Beiname Hoca besagt. Nasreddin, der hintergründige, feinsinnige Philosoph, der humorvoll die Schwächen der Menschen karikiert.
Eines Tages brachte ein Bauer Nasreddin Hoca einen Brief und bat ihn, den Brief vorzulesen. Nasreddin sagte, die Schrift ist so schlecht, dass ich ihn nicht vorlesen kann. Ärgerlich rief der Mann, du trägst den Turban eines gebildeten Mannes und kannst noch nicht einmal einen Brief lesen? Dann nahm der Hoca seinen Turban ab und legte ihn vor den Bauern. Wenn du meinst, jeder, der einen Turban trägt, sei ein gebildeter Mensch, dann setz ihn doch selber auf und schau, ob du dann lesen kannst.
Man schmunzelt über Nasreddin Hoca von Istanbul bis Jemen, von Marokko bis Peking, von Samarkand bis zum Balkan, in den Vorstädten Teherans. Nasreddin Hoca ist ein Kosmopolit, von der türkischen Überlieferung jedoch als unveräußerliches Eigentum beansprucht. Dargestellt stets mit übergroßem Turban verkehrt herum auf seinem Esel sitzend.
Eines Tages setzte sich Nasreddin Hoca verkehrt herum auf seinen Esel, mit dem Gesicht nach hinten. Die Leute sagten, aber Hoca, du sitzt verkehrt herum auf dem Esel. Nein, erwiderte Hoca, nicht ich sitz verkehrt herum. Der Esel schaut in die falsche Richtung.
In Mittelanatolien, in der Stadt Akşehir, wird sein Grab verehrt. Geschmückt mit einem riesengroßen Turban aus Marmor. Und mancher Besucher mag sich beim Anblick an die Geschichte von Hojas letztem Willen erinnern.
Wenn ich gestorben bin, so legt mich in ein altes Grab. Die Anwesenden fragten ihn, warum willst du denn das? Er antwortete, wenn die Frageengel Munkar und Nakir kommen, dann werde ich ihnen antworten, ich bin schon gefragt worden. Seht ihr denn nicht, dass mein Grab schon alt ist?
Gestorben 683 Hedra steht auf dem Grab. Das ist nach christlicher Zeitrechnung 1284, also vor 730 Jahren. Was sonst lässt sich von Nasreddin Hoca historisch greifen?
Das wüssten wir gerne, nicht wahr? So schwierig, das zu sagen. Und es wäre immer schön, wenn man als Wissenschaftler in der Lage wäre, klare Antworten zu geben.
Professor Ulrich Marzolf ist Islamwissenschaftler und Erzählforscher an der Universität Göttingen.
Was wir wissen, ist, dass es nach den derzeitigen Vorstellungen eine historische Person gewesen sein soll. Irgendwann im 13. Jahrhundert, da erscheinen die ersten Nachrichten über Nasreddin Hoca. Aber ob er nun tatsächlich existiert hat oder nicht, wissen wir nicht. Und eigentlich spielt das für die Forschung auch herzlich wenig Rolle.
Eines Tages stieg Nasreddin Hoca in einem fremden Garten auf einen Aprikosenbaum. Während er die Aprikosen aß, kam der Eigentümer und fragte, Hoca, was machst du hier? Er antwortete, bei meiner Seele, siehst du denn nicht, dass ich eine Nachtigall bin und auf dem Aprikosenbaum singe? Gut, meinte der Gartenbesitzer, dann lass mich dein Singen hören. Hoca begann zu singen und der Gartenbesitzer rief empört, was ist denn das für ein Gesang? Aber Hoca meinte nur, eine ungelernte Nachtigall singt eben nicht besser.
Nasreddin Hoca ist ein Phänomen, ein Schmelztiegel von Geschichten. Die vergleichende Erzählforschung nennt das eine Kristallisationsfigur, an der sich im Laufe der Zeiten hunderte, Jahrtausende Geschichten aus verschiedenen Kulturkreisen anlagern.
In der Anfangszeit, also der Zeit, die den frühesten Erwähnungen eines historischen Charakters nahe sind, in der Zeit gibt es ganz, ganz wenige Anekdoten. Und je weiter man sich davon entfernt, umso mehr werden es, umso mehr weiß man.
Eines Tages stieg Nasreddin auf die Gebetskanzel und fragte: Leute, wisst ihr, was ich euch sagen werde? Die Zuhörer antworteten: Nein, das wissen wir nicht. Zornig stieg Nasreddin von der Kanzel. Ich werde euch, die ihr so unwissend seid, nichts sagen.
Seit dem 16. Jahrhundert steht diese Anekdote über die Relativität von Wissen und Unwissen am Anfang aller Nasreddin-Hodja-Ausgaben. Nachweislich findet sich die Geschichte aber schon im 9. Jahrhundert in einem Werk der arabischen Unterhaltungsliteratur. Irgendwann ist sie dem Nasreddin-Kanon angelagert worden.
Am nächsten Freitag stieg Nasreddin wieder auf die Kanzel und wiederholte seine Frage. Diesmal waren die Zuhörer schlauer und sagten: Ja, wir wissen, was du uns sagen willst. Darauf meinte Nasreddin: Nun, da ihr es schon wisst, brauche ich es ja nicht weiter zu erklären, und ging davon. Am dritten Freitag beschlossen die Zuhörer, dass die eine Hälfte von ihnen sich auf die Frage wissend, die andere unwissend zeigen sollte. Da erklärte Nasreddin mit aller Milde: Das ist vorzüglich. Dann sollen es doch die, die es wissen, denen, die es nicht wissen, mitteilen.
Was sich im Laufe der Jahrhunderte dann insbesondere an der Person des Nasreddin angelagert hat, sind kurze Anekdoten mit so einem kritischen, lustigen, manchmal auch absurden naturphilosophischen Touch.
Nasreddin Hodja wirft einen Becher mit Joghurt in den Dorftümpel. Die Leute fragen aber: Hodja, was machst du denn da? Ich mache Joghurt, erklärt er ihnen. Aber Hodja, wundern sich die Leute, so geht das doch nicht. Hodja antwortet: Ja, ich weiß, ich bin doch nicht dumm. Aber stellt euch doch mal vor, es ginge.
Ich finde das unheimlich feinsinnig, wie er da die bestehenden Vorstellungen von Realität einfach mal hinterfragt und sagt: Leute, brecht doch mal eure normalen Denkmuster auf. Ja, stellt euch einfach mal vor, die Realität wäre etwas völlig anderes. Lasst wenigstens mal diesen Gedanken zu, um zu gucken, was dann passiert.
Auch Herrschaftskritik gehört ins Spektrum der Nasreddin-Themen, häufig geknüpft an die Gestalt des berühmten mongolischen Eroberers Timur Leng.
Eines Tages ging Timur mit Nasreddin Hodja ins öffentliche Badehaus. Als sich beide, nur mit einem Handtuch bekleidet, wuschen, fragte Timur: Hodja, was meinst du? Ich, der ruhmreiche, weltbeherrschende Padishah, wie viel bin ich wert? Überlegte Hodja. 2 Dinar. Was? Schnaubte Timur empört. So viel ist allein schon mein Handtuch wert. Ja, sagte Nasreddin Hodja, genau das habe ich gemeint.
Da wird auch Herrschaftskritik geübt. Ich glaube aber nicht, dass das für Nasreddin tatsächlich das entscheidende Kriterium ist. Er stellt vielleicht manchmal soziale Vorgänge oder eher noch das alltägliche Leben in Frage. Und es ist immer wieder, dass er den Blick für die Normalität versucht aufzubrechen. Ich rede jetzt auch schon, als ob es ihn gibt, nicht wahr?
Es gibt ihn ja auch, allein schon durch die mit ihm verknüpften Geschichten. Im Griechischen und Albanischen heißt er Nasratin, im Persischen, Kurdischen, Tadschikischen Molla Nasreddin. Im Arabischen Juha, nordafrikanische Juden nennen ihn Jeha und so weiter. Über 1500 Geschichten kursieren in 24 Sprachen des gesamten vorderen Orients, Arabiens, Nordafrikas, Mittelasiens bis Peking.
Also über die Uiguren ist er dann selber auch Bestandteil der chinesischen Überlieferung geworden. Also es ist wirklich im ganz, ganz wörtlichen Sinn, wo auch immer der Islam gewesen ist, da ist auch Nasreddin hingekommen.
Durch die Ausbreitung des Osmanischen Reiches auf dem Balkan wird der Schelm mit den 1000 Gesichtern spätestens im 16. Jahrhundert auch in Europa bekannt. Aber es gibt eine unsichtbare Schallmauer.
Nasreddin ist eben doch ganz klar mit der Religion des Islam verbunden. Er ist und bleibt ein muslimischer, ja, im weitesten Sinn Geistlicher. Und von daher können seine Geschichten nur da Fuß fassen, wo tatsächlich auch der Islam als Religion vorhanden ist. Eine Transponierung von einem muslimischen Geistlichen in einen christlichen Geistlichen hat da nicht stattgefunden.
So Ulrich Marzolf.
Aber auf der anderen Seite gibt es durchaus Anekdoten, für die wir relativ sicher nachweisen können, dass sie von Westen nach Osten gewandert sind.
An einem heißen Sommertag legte sich Nasreddin Hodscha in den Schatten eines Walnussbaums, der am Rand eines Felds mit Wassermelonen stand. Hodscha dachte bei sich, wie merkwürdig Gott doch ist. Die riesigen Melonen lässt er an so kümmerlichen Pflanzen wachsen und die winzigen Walnüsse an einem so mächtigen Baum. Bums, fiel ihm eine Walnuss auf den Kopf. Nasreddin rieb sich den Schädel. Gott weiß es doch am besten. Wenn Wassermelonen an Bäumen wüchsen, dann wäre mein Schädel jetzt zertrümmert.
Ganz bekannt, möchte fast meinen, kennt jedes Kind irgendwie im Orient. Das ist eine der Geschichten, die sich erheblich früher, als sie im Türkischen auftauchen, in der italienischen Literatur nachweisen lassen. Also diese Wanderung von Anekdoten hat es durchaus gegeben.
Verborgen wie Nasreddin Hodscha bleibt den Europäern über Jahrhunderte auch die Liebe der Araber, Perser, Türken zum Humor.
Nasreddin Hodscha wollte immer etwas Neues lernen. So hatte er eines Tages die plötzliche Eingebung, das Lautenspiel zu lernen. Er fragte einen Musiklehrer, wie viel kosten private Lautenstunden? 3 Silberstücke im ersten Monat, danach 1 Silberstück pro Monat. Gut, rief der Hodscha, dann fange ich mit dem zweiten Monat an.
Es herrscht manchmal, vielleicht auch unter dem Eindruck der politischen Ereignisse der letzten Jahrzehnte in Europa, eine völlig aberwitzige Vorstellung vor, dass der Islam und Humor nicht miteinander zusammengingen. Da muss man sowohl aus kulturpolitischer als auch insbesondere aus historischer und philologischer Sicht sagen, dass das völliger Unsinn ist, so zu denken.
Eines Tages kam ein Freund zu Nasreddin Hodscha und fragte ihn, ich habe gehört, dass du 40 Jahre alten Essig besitzt. Kann ich etwas davon haben? Natürlich nicht, rief der Hodscha. Hätte ich ihn immer weggegeben, dann wäre er nie 40 Jahre alt geworden.
In der arabischen Literatur haben wir seit dem 9., 10. Jahrhundert ausgesprochene Schwankbücher. Wir haben aus dem frühen 11. Jahrhundert ein Werk, was absolut faszinierend ist, eine 7-bändige Witze-Enzyklopädie.
Der Erzählforscher Ulrich Marzolf gerät ins Schwärmen.
Von Anfang bis Ende nur lustige Geschichten, wunderbar enzyklopädisch nach unterschiedlichen Aspekten zusammengefasst. Also die gesamten Berufe sind mit dabei, die gesamten Menschentypen, es sind historische Anekdoten, es ist alles Mögliche da drin. Ein Werk, was vergleichbar im 11. Jahrhundert in den europäischen Literaturen, sprich auf Latein, völlig undenkbar gewesen wäre.
Auch die abendländische Orientalistik hat dazu beigetragen, dass das humoristische Erbe der islamischen Welt weitgehend unbekannt blieb. In der Rangfolge übersetzen die Orientalisten des 19. und 20. Jahrhunderts die Werke der Theologie, der Philosophie und der Geschichtsforschung. Die Volksliteratur ist bis heute nur in seltenen Ausnahmen in Übersetzung zugänglich.
Jemand fragte den Hodscha, wie kann man Weisheit erlangen? Er antwortete, hör immer darauf, was die weisen und gelehrten Männer sagen. Und wenn du selbst zu anderen sprichst, achte darauf, was du selbst sagst.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an Nasreddin Hodscha, der im Jahr 1284 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.